Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zuerst also nach Wuppertal, wo erst 45 Jahre nach ihrem Tod der schreibenden und bildenden Künstlerin Else Lasker-Schüler ein Denkmal gesetzt wurde. Im Jahr 1990 war das. Da möchte man gleich an die sprichwörtliche Prophetin im eigenen Land denken, an die oftmals verspätete Würdigung großer Frauen und Männer in ihren Geburtsstädten oder einstigen Wohnorten. Das eigene Land, das hatte Else Lasker-Schüler verlassen müssen. Die Tochter jüdischer Eltern war vor den Nationalsozialisten über die Schweiz nach Palästina geflüchtet. Es ist der Name ihres literarischen Alter Ego, der ab diesem Wochenende über einer großen Ausstellung im Wuppertaler von der Heydt-Museum steht. Prinz Yusuf von Theben und die Avantgarde heißt sie. Mein Kollege Stefan Goldehoff hat sie schon gesehen, ist jetzt bei mir im Studio. Herr Goldehoff, geht es in dieser Ausstellung um dieses künstlerische Prinzen-Ich oder geht es um die eigentliche Else Lasker-Schüler, also das biografische Ich?
Ach, wenn sich das immer so klar trennen ließe, Frau Elmenreich, das tut's eben irgendwann nicht mehr. Und das ist das Faszinierende, sowohl an dieser Ausstellung als auch an der Persönlichkeit Else Lasker-Schülers. Sie hat dieses Alter Ego wirklich gelebt, in einer Konsequenz, wie ich sie kaum kenne. Sie schreibt Briefe als Prinz Yusuf von Theben. Sie zeichnet sich selbst als diese Kunstfigur, die wahrscheinlich auch sowas wie eine Traumfigur gewesen ist. Ihre Freunde reden sie so an. Also das lässt sich nicht mehr trennen und das ist in der Ausstellung gar nicht anders zu machen, als dass dort auch keine Trennung stattfindet. Natürlich liegen in den Vitrinen die Bücher und die Gedichtmanuskripte, auf denen schön brav Else Lasker-Schüler steht. Und dann hebt man aber die Augen und sieht die Zeichnungen an der Wand. Und dann ist man in Theben und dann sieht man den Prinzen. Und dann sieht man die Kamele und die Elefanten, die sie gezeichnet hat. Und den Häuptling mit seinen Söhnen und die Indianerinnen und den Schlangentänzer und was da noch so alles ist. Es ist wirklich ein eigenes Universum, ein eigener Kosmos, den sie da geschaffen hat. Dichtend, aber eben auch zeichnend.
Woher kam diese Leidenschaft für das Fremde, für das Ferne? Hat sie sich fernab von Wuppertal, später dann von Berlin gewünscht?
Ich glaube, dass das schon zum einen tatsächlich mit ihrer biografischen Herkunft zusammenhängt, mit der über alles geliebten Mutter, die Geschichten und Märchen erzählt hat. Jüdische Identität ist gelebt worden. Es war eine assimilierte Familie, also keine orthodoxe, aber man war sich des Jüdischseins schon auch immer bewusst und möglicherweise hing damit dann auch ein bestimmtes Fernweh zusammen. Nein, ich glaube, dass es tatsächlich reale Hintergründe hat, aber das ist auch die Sehnsucht, der ewige Wunsch nach poetischen Welten, nach poetischen Ländern und nach poetischen Freunden. Sie hat ja auch alle Freunde, alle Bekannte, die sie hatte, ob das nun Franz Marc war oder Gottfried Benn oder Dichterfreunde wie Münona. Allen hat sie Fantasienamen gegeben und alle hat sie in dieses Universum mit einbezogen. Es ist absolut faszinierend.
Mit hineingezogen förmlich, möchte man sagen. Ja, sind diese Freunde, ist das die Avantgarde, von der die Rede ist, in dem Ausstellungstitel, die also auch vorkommen in der Ausstellung?
Ja, und das ist schön an dieser Ausstellung. Also man begreift ja häufig, wie groß und wie bedeutend eine Künstlerin, ein Künstler gewesen ist, immer dann, wenn man sieht, in welchem Umfeld sie sich bewegt hat. Und das geschieht in Wuppertal nicht in der Form, dass man sie abgrenzt und sagt, das war das Konventionelle, das waren die nicht so Verrückten wie Else Lasker-Schüler, sondern man zeigt die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die eigentlich genauso progressiv waren. Da hängen Bilder von Jawlensky und von Kandinsky und von Kokoschka und Franz Marc, da sind Skulpturen von René Sintenis, von Milli Steger, die man heute kaum noch kennt, da sind Papierarbeiten von Paul Klee und Georges Gross. In deren Umfeld hat sie sich einfach, als sie sich entschieden hatte, den eigentlich doch ungeliebten Arztehemann in Berlin schnell wieder zu verlassen, stattdessen anzubändeln mit dem Galeristen Georg Levin, dem sie den Fantasienamen Herbert Walden gegeben hat. Mit denen war sie täglich umgeben, im romanischen Café, im Café des Westens. Das war ihr tägliches Leben. Und das Wuppertaler Museum, und das sage ich nun nicht, weil ich in der Stadt geboren bin, hat eine so irrsinnig gute Sammlung, auch wichtige Werke der klassischen Moderne, dass man das mal eben alles aus dem Ärmel schütteln und nebenbei noch mitzeigen kann.
Sie haben gesagt, Sie sind gebürtiger Wuppertaler, kennen also das Schaffen, das Leben von Else Lasker-Schüler schon lange und gut. Haben Sie trotzdem in dieser Ausstellung noch was Neues über Sie erfahren, was gelernt?
Naja, es gibt auch zu Else Lasker-Schüler so einen Mythos, wie um viele Künstlerinnen und Künstler, nämlich sie war eine ewig Getriebene, sie hat immer reagieren müssen auf die widrigen Lebensumstände, sie war eine brillante Dichterin, sie hatte auch Erfolg, aber irgendwie nie Geld. Also immer arm, musste immer gegen ihre Verleger protestieren, gebt mir doch noch mehr Geld, es gibt Postkarten von ihr, da steht drauf, ich habe eine Überweisung von 3,50 Euro bekommen, was soll ich davon halten? Freunde haben für sie gesammelt, Auktionen veranstaltet. Was ich jetzt jetzt gelernt habe, ist, dass ihre Kunst trotzdem völlig autonom ist. Die Zeichnungen, über die wir gesprochen haben, die kommen nicht erst mit dem Exil, mit der Emigration. Die kommen schon in den 10er, 20er Jahren. Die Gedichte, die diese ganz eigene Welt schaffen, die reagieren auf nichts. Das war eine sehr starke, sehr autonome Frau, die, ich habe es vorhin schon mal gesagt, einen völlig eigenen Kosmos geschaffen hat.
Stefan Goldorf war das über Prinz Yusuf von Theben und die Avantgarde. Die Ausstellung zum 150. Geburtstag von Else Lasker-Schüler ist ab diesem Wochenende und bis Mitte Februar im Von der Heydt-Museum in Wuppertal zu sehen. Vielen Dank.